Heute begrüßt sie Dietmar Ringel aus dem Gemeinschaftshaus der Nordischen Botschaften in Berlin und das aus gutem Grund, denn es geht um den angestrebten NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands. Mehr NATO, mehr Sicherheit, frage ich deshalb heute. Anne Sipiläinen, sie ist die Botschafterin Finnlands in Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Botschafterin.
Vielen Dank, Herr Ringel.
Ich begrüße den Botschafter Schwedens, Per Töresson, auch Ihnen. Ein herzliches Willkommen in Ihrem Hause.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Außerdem diskutieren Merle Spellerberg von den Bündnisgrünen. Sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages und auch der Parlamentarischen Versammlung der NATO, die gerade eine Sitzung absolviert hat. Also Sie sind praktisch fast auf direktem Wege von dort hierher gekommen. Herzlich willkommen.
Danke.
Und Anja Dahlmann, sie leitet das Berliner Büro des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Auch Ihnen willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Botschafter, Schweden hat seine Neutralität rund 200 Jahre bewahrt. Das ging über die beiden Weltkriege. Da ist viel passiert in der Welt. Gerade jetzt, im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, hat Schweden sich entschieden, der NATO beizutreten. Warum jetzt dieser schwerwiegende Schritt?
Ja, wir waren zwar nicht neutral, so in dem Sinne von zum Beispiel Schweiz oder Österreich, sondern wir waren bündnisfrei, um uns dann im Falle eines Krieges neutral erklären zu können. Aber ich glaube, die kurze Antwort ist, bei uns ist die Zeitenwende mindestens so groß wie in Deutschland, fast noch größer. 200 Jahre bündnisfrei einfach so wegzuwerfen und NATO beizutreten, das ist ein Riesenschritt. Aber die Welt sieht halt anders aus nach dem 24. Februar mit Putins Angriffskrieg. Und wir hatten eine parlamentarische Kommission. 6 von 8 Parteien im Reichstag waren sich einig, wir müssen diesen Weg gehen.
Ich will trotzdem noch mal nachhaken, Schweden und diese Bündnisfreiheit, das hat ja auch einen gewissen Ruf eingebracht. Ich sage mal, das Friedensforschungsinstitut SIPRI hat in Stockholm seinen Sitz. Die Nobelpreise werden in Stockholm vergeben. Olof Palme hat Geschichte geschrieben. Da steht ja einiges auf dem Spiel. Hat da eine Diskussion stattgefunden oder war sofort allen klar, es ist jetzt eben soweit?
Nee, wir hatten schon eine Diskussion und für uns war natürlich auch die Entscheidung Finnlands sehr wichtig. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir schon diese Diskussion. Da hat sich Dänemark und Norwegen entschieden, NATO beizutreten. Finnland konnte nicht wegen der Sowjetunion. Und dann, das war ein Grund, vielleicht nicht der Hauptgrund, aber ein Grund damals, dass wir nicht schon in den 40er Jahren NATO beigetreten sind. Aber klar gibt es eine Diskussion, vor allem, glaube ich, die Sozialdemokratische Partei musste sehr mit sich ringen. Aber am Ende waren sich im Prinzip alle einig, außer Linkspartei und Grüne stehen jetzt hinter diesem Beitritt.
Frau Botschafterin, Herr Töresson hat gerade gesagt, also Finnland war entscheidend oder die Haltung Finnlands war entscheidend für das, was Schweden dann für sich entschieden hat. Aber Finnland, einerseits gab es diesen Vertrag mit der Sowjetunion, der das also nicht ermöglichte, in die NATO einzutreten. Aber andererseits hat sich ja auch Finnland profiliert als neutraler Staat. Ich denke an die 70er Jahre, die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, in Helsinki. Das war dieser Helsinki-Prozess. Also auch das hat ja Finnland geprägt. Warum dann jetzt aus finnischer Sicht diese Entscheidung?
Ich glaube, es ist sehr klar, warum. Weil da gibt es eine grundsätzliche Veränderung in unserem Sicherheitsumfeld wegen des Angriffskrieges von Putin, von Russland in der Ukraine. So, deswegen ist das ja völlig klar. Ja, wir nennen auch, dass wir mindestens nach dem Zerfall der Sowjetunion militärisch bündnisfrei gewesen sind. Und das ist für uns irgendwie immer so ein pragmatisches Mittel gewesen, nicht eine ideologische Sache, so mit den Nachbarn besser alle Sachen zu schaffen. So, es war keine schwierige Sache für uns. Die Unterstützung für die NATO-Mitgliedschaft hat dramatisch gestiegen nach dem 24. Februar. Und bevor, seit Jahren, Jahrzehnten, es lag zwischen 20 und 25% nur. Und die Gegner waren immer die Hälfte oder mehr. Aber jetzt zuerst 30%, dann 60%, jetzt ist fast 80% der Bevölkerung, die für die NATO-Mitgliedschaft sind. Und dann, wir haben auch die Lage analysiert. Die Regierung hat einen Bericht an Parlament gegeben, Mitte April dann sehr grundsätzliche Diskussionen in allen Parteien, sehr enge Zusammenarbeit und Diskussion auch unter den Schwesterparteien Finnlands und Schwedens in den letzten Wochen und dann endgültig die Abstimmung im Parlament. Und das war völlig klar, so 94% der Abgeordneten waren für die Mitgliedschaft, das heißt 188 für und 8 gegen. Und auch die Gegner, die waren die meisten von unseren Linken, aber auch die Mehrheit von den linken Abgeordneten haben zugestimmt.
Frau Spellerberg, nun muss man dazu sagen, die Beitrittsanträge sind abgegeben, aber der Beitritt ist ja noch nicht erfolgt. Da gibt es ja noch eine Diskussion. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, weil das auch eine spannende Geschichte ist. Aber zunächst mal aus Sicht des NATO-Bündnisses. Was gewinnt denn die NATO durch den Beitritt dieser beiden Staaten, wenn er denn zustande kommt?
Ja, als erstes möchte ich nochmal das auch begrüßen, dass Schweden und Finnland sich zu diesem Schritt entschieden haben. Und ich glaube, dass es ein großer Gewinn für das NATO-Bündnis ist, aus mehreren Gründen. Das eine ist natürlich das Militärische, was die beiden Staaten auch beitragen. Und gerade jetzt aus der bündnisgrünen Perspektive freue auch ich mich persönlich natürlich gerade auch über die Stimme einer feministischen Außen- und Sicherheitspolitik, die auch in der NATO ja durchaus noch Luft nach oben hat und Ausbaupotenzial. Und da freue ich mich, dass wir da in Zukunft gemeinsam auch innerhalb der NATO zusammen dran arbeiten können.
Aber vielleicht trotzdem noch ein paar konkrete Punkte. Also da sind jetzt mehr Menschen, mehr Staaten in der NATO. Es gibt mehr Fläche, wo die NATO aktiv sein kann. Kann man das konkret bemessen oder ist das jetzt erstmal symbolisch wichtig, dass die NATO stärker wird?
Ich denke, dass der Symbolwert da durchaus enorm ist und vor allem geht es ja eben auch nicht darum, dass die NATO dadurch gestärkt wird, sondern dass eben Schweden und Finnland mit unter diesen Sicherheitsmantel mit reinkommen und das steht für mich tatsächlich bei dieser Frage auch im Vordergrund und nicht, was die NATO jetzt dazu gewinnt.
Gut, vielleicht diskutieren wir nachher trotzdem an dem Punkt noch ein Stück weiter, aber Frau Dahlmann, von Ihnen würde ich gerne zunächst wissen, ich habe schon gesagt, diese beiden Staaten haben eine große Tradition auch als Vermittler mit großem Symbolwert für den Weltfrieden, haben sich stark gemacht dafür, finnische Präsidenten, schwedische Regierungschefs. Fehlt da was? Es wird ja irgendwann mal wieder über Frieden gesprochen werden müssen, verhandelt werden müssen. Da braucht man vielleicht auch neutrale Vermittler.
Ich denke, die Vermittlerrolle kann man immer noch gut einnehmen. Also gerade wenn wir wieder über den Aufbau von Rüstungskontrollarchitektur an irgendeinem Zeitpunkt sprechen, der ist nicht jetzt, das ist ganz klar. Aber ich denke, irgendwann müssen wir in Europa wieder über Abrüstung und Rüstungskontrolle reden, auch über unseren Umgang mit Atomwaffen. Und ich denke, da sind Schweden und Finnland prädestiniert, auch nochmal eine Stimme in der NATO einzubringen, die vielleicht anders ist als die Mehrheit der NATO-Staaten. Ich denke, das wird nochmal interessant zu sehen.
Aber verlagert sich das dann nicht vielleicht dann doch auf andere Länder, also mit denen sowohl Russland als auch die NATO gute Beziehungen hat? Weil sie sind ja vielleicht jetzt befangen, die Schweden und die Finnen, wenn man mal wieder miteinander sprechen sollte.
Also mit Blick auf die Verhandlungslösung, die vielleicht gefunden wird, um diesen Krieg zu beenden, ist das sicherlich eine relevante Frage. Und da sehe ich im Moment auch nicht besonders viele Staaten, die das ausfüllen können. Aber ich glaube, da wären Schweden und Finnland auch schon vorher nicht ganz neutral gewesen als EU-Mitglieder und ganz klar Teil des Westens sozusagen in Anführungszeichen. Insofern ist der Verlust, glaube ich, da nicht so hoch. Und wie gesagt, später für den Neuaufbau hoffentlich einer Sicherheitsarchitektur in Europa ist die Rolle auch weiterhin gegeben.
Gut, dann würde ich jetzt gerne Sie, Frau Botschafterin und Herr Botschafter, noch mal fragen, was genau sind die Vorteile aus Ihrer Sicht der NATO-Mitgliedschaft? Es gibt diesen Artikel, der besagt, wenn es einen Überfall geben sollte, dann stehen die anderen NATO-Partner dem überfallenen Land bei. Das ist ganz klar. Aber was sonst noch? Oder geht es ausschließlich um diese Frage, Frau Sipelein?
Naja, man muss ja sagen, dass es gibt keine bessere Verteidigungsallianz als die NATO. Und der Schutz für unsere Sicherheit ist ja etwas, das wir sehr gerne haben. Und das bedeutet dann natürlich Artikel 5. Und, aber man muss auch hier betonen, dass eigentlich sind wir ja so eng als Partner mit der NATO schon seit Jahrzehnten gearbeitet, so in NATO-Übungen teilgenommen, allerlei Zusammenarbeit gehabt. Es verändert sich nicht so viel, aber Artikel 5 doch. Aber ich glaube, das ist auch für uns wichtig, dass als wir EU-Mitglied sind, schon seit Jahrzehnten, dass wir auch in die westliche Werteunion, die NATO, eintreten können.
Aber lassen Sie mich noch mal nachfragen. Es gibt eine lange Landgrenze zwischen Finnland und Russland. Ich glaube, mehr als 1300 Kilometer. Wie ist die denn jetzt beschaffen? Und wird da jetzt was passieren müssen, wenn Finnland NATO-Mitglied ist? Wird man da Befestigungsanlagen bauen? Wird man da Grenztruppen stationieren?
Hier ist auch eine Frage der Sicherheit und was wir selbst tun können. Auch als NATO-Mitglied kümmern wir selbst um unsere Sicherheit. So, wir haben so wirklich, wir haben Wehrpflicht immer bewahrt und haben eine sehr starke Reservistenarmee, eigentlich in Kriegszeiten 280.000 Soldatinnen und Soldaten. Wir haben schon, der Anteil der Verteidigungsetat ist schon 2% der BIP. Es verändert sich in dem Sinne nicht so viel. Ganz im Gegenteil denken wir, dass wir sind eine Security Provider im Norden und auch in transatlantischen Beziehungen. Aber dann natürlich, Präsident Putin hat das doch klar geäußert, dass ob da so NATO-Infrastruktur in Finnland käme, muss Russland dann auch Gegenmaßnahmen greifen.
Ja, Herr Botschafter Töresson, wie sieht das aus schwedischer Sicht aus? Also ich sag mal, wir hatten in den 80er Jahren ja die Situation, NATO-Mittelstreckenraketen auf der einen Seite, nuklear möglicherweise bewaffnet, auf der anderen Seite die russischen. Da gab es hunderttausende Menschen, die protestierten. Mhm. Am Ende gab es eine Einigung. Gibt es jetzt vielleicht ein neues Raketenproblem, wenn die NATO sagt, ach, Nordeuropa, große Fläche, stationieren wir vielleicht Raketen, um uns zu sichern, die Russen auf ihrer Seite, und das geht wieder von vorne los?
Naja, die Russen haben ja schon in Kaliningrad ihre Raketen stationiert, also da wird sich nicht so viel ändern. Aber ich möchte drei Aspekte vielleicht hervorheben. Wenn Schweden als einziger nordisches Land nicht der NATO beitritt, dann können wir nicht so eng üben und zusammenarbeiten mit Finnland zum Beispiel, unser engster Partner. Und jetzt können, wo die alle fünf nordische Länder hoffentlich NATO-Mitglieder werden, dann können wir auch viel mehr zusammen machen. Wir haben die Ostsee mit Polen und Deutschland, also was ist das, über 90% der Küste wird jetzt von NATO-Ländern. Und die Alternative für uns, wenn wir dann ganz alleine dort oben im Norden, das wäre ja ein unglaublich große Investition in unsere Verteidigung. Wir wissen jetzt, wozu Putin fähig ist. Wir müssten also unsere Verteidigung wieder aufbauen zu dem, was wir während dem Kalten Krieg hatten, mit 800.000 Soldaten, ich glaube, die viertgrößte Luftwaffe der Welt. Und das ist eigentlich nicht realistisch. Das spricht alles dafür, dass wir NATO, also wir sehen eigentlich nur Vorteile.
Frau Dahlmann, aber kann man jetzt Finnland und Schweden wirklich mit der Ukraine vergleichen? Wir wissen ja, dieser Krieg hat eine Vorgeschichte. Da ging es lange hin und her, die Ukraine von Russland als unmittelbares Einflussgebiet betrachtet, immer das Tauziehen zwischen dem Westen und Russland. Aber kann man das vergleichen wirklich, wenn jetzt manche sagen, also diese Länder müssen sich schützen, weil Russland könnte ja ganz schnell auf die Idee kommen, vielleicht auch in Schweden oder Finnland einzumarschieren?
Also ganz direkt funktioniert dieser Vergleich sicher nicht, denn Russland hat zum Beispiel nicht Teile von Schweden und Finnland annektiert, erfreulicherweise. Insofern ist die Bedrohungslage natürlich eine andere, aber ich denke, bei dem Drohgebärden, das wir sehen von Putin und von Russland, ist das durchaus ein logischer Schritt, da beizutreten. Und natürlich profitiert andererseits auch die NATO sehr davon, sowohl sagen direkt militärisch als auch geostrategisch, wir hatten es schon angesprochen. Der Ostseeraum ist im Prinzip NATO-Gebiet, der Zugang zu den baltischen Ländern und auch die Verteidigung der baltischen Länder wird dadurch extrem profitieren, weil man eben nicht diesen schmalen Landkorridor nur noch hat. Es gibt größere Beiträge in Bezug auf zum Beispiel die Luftwaffe, also die F-35, ich will gar nicht die Debatte über nukleare Teilhabe aufmachen an der Stelle, aber aus NATO-Sicht ist das natürlich ein Riesengewinn auch für die gesamte Sicherheitsarchitektur der NATO.
Das Stichwort Ostsee ist mehrfach gefallen. Russland hat ja dann wirklich nur noch diesen kleinen Zipfel, St. Petersburg und Umgebung. Kann das zu Konflikten führen? Also ich sage mal, der Schiffsverkehr auf der Ostsee, wenn es mal irgendwie wirklich richtig rumpelt und alle Seiten den Konfrontationsmodus einschalten, dass man dann sagt, man kann russischen Schiffsverkehr über die Ostsee einfach abschneiden durch die NATO. Ist sowas denkbar?
Zu den konkreten Szenarien kann ich gar nicht so viel sagen. Was aber klar ist, ist zum Beispiel, dass die Ostsee sozusagen kleiner wird für russische U-Boote. Auch das ist ja nicht ganz zu vernachlässigen. Es tauchen immer mal wieder U-Boote auch vor der schwedischen Küste auf. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nochmal anders wird und auch anders bewertet wird, wenn Schweden dann hoffentlich bald in der NATO ist. Also insofern hat das natürlich da schon einen Effekt.
Dietmar Ringel begrüßt Sie heute und zwar aus dem Gemeinschaftshaus der Nordischen Botschaften in Berlin. Mehr NATO, mehr Sicherheit fragen wir heute und der Anlass ist, Schweden und Finnland haben Anträge bei der NATO eingereicht, Mitglied des westlichen Militärbündnisses zu werden. Heute in der Runde dabei Anne Sipiläinen, die Botschafterin Finnlands in Deutschland, der schwedische Botschafter Per Töresson, Merle Spellerberg von den Grünen, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages und der Parlamentarischen Versammlung der NATO und Anja Dahlmann, Leiterin des Berliner Büros des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Wir haben jetzt schon recht ausführlich diskutiert über die Frage, was bringt den beiden Ländern der Beitritt zur NATO mehr Sicherheit, gerade auch jetzt im Angesicht des russischen Krieges in der Ukraine. War die Kernbotschaft. Aber Frau Spellerberg, doch nochmal aus Sicht der NATO die Frage, die NATO wird immer größer und damit wächst natürlich auch das Konfliktpotenzial innerhalb der NATO. Wir erleben das gerade, der türkische Präsident Erdogan hat schon mehr oder weniger deutlich gesagt, so einfach wird das nicht klappen mit diesen beiden nordischen Ländern. Er wirft ihnen Unterstützung des Terrorismus vor, da geht es um kurdische Organisationen, Parteien, konkrete Personen, die die Türkei als Terroristen bezeichnet, ausgeliefert haben möchte. Also handelt sich da die NATO mehr Konflikte ein, indem sie immer größer wird?
Ich glaube, gerade wenn wir über die NATO und die Türkei sprechen und ehrlich sind, dann gab es diese Probleme auch vorher schon und es gibt sie auch ohne die Beitrittsanfragen von Schweden und Finnland. Deswegen glaube ich nicht, dass da ernsthaft neue Probleme entstehen und ich glaube auch, dass die ganzen Forderungen bezüglich PKK eigentlich vorgeschoben sind. Und ich finde auch, dass Erdogan als ja aus machtpolitischem Kalkül jetzt mit dem legitimen Sicherheitsinteressen von anderen Staaten und damit ja auch Menschen spielt und darauf seine Forderung aufbaut, ist auch einfach nicht zu akzeptieren und ist darüber hinaus auch wieder ein sehr gutes Gegenbeispiel für feministische Außenpolitik. Aber genau, das nur an der Seite.
Ja, aber es bleibt ja dabei. Zunächst mal ist dieser Konflikt da. Wie er ausgeht, wird man sehen. Möglicherweise will Erdogan nur pokern, um Vorteile zu erreichen. Aber trotzdem, Frau Dahlmann, wie sehen Sie das? Ist das so ein kleiner, ich sag mal, Nebenkriegsschauplatz, den man vernachlässigen kann? Oder kann das die NATO schon schwächen, wenn da Sand ins Getriebe kommt auf diese Weise?
Also ich denke, vernachlässigen darf man es nicht, denn Erdogan hat eben die Macht im Moment, diese konsensbasierte Entscheidung zu blockieren. Das heißt, in gewisser Weise muss man natürlich da irgendwie eine Lösung finden und wahrscheinlich auch auf ihn zugehen. Er hat nun diese Gelegenheit genutzt, um seine Position zu stärken, die vermutlich auch innenpolitisch motiviert ist. Es geht in gewisser Weise möglicherweise um Terroristen aus seiner Sicht, aber auch um Rüstungsexporte, um die F-16 aus den USA, also das Kampfflugzeug. Geschickt genutzt der Zeitraum, völlig unverantwortlich natürlich. Damit muss man umgehen. Ignorieren kann man es nicht. Wir sehen das ja auch in der EU mit Ungarn, dass irgendwie das Embargo für russisches Öl blockiert. Auch das kann man nicht wegignorieren, da muss man drauf reagieren. Aber ich denke, man muss durchaus den Druck erhöhen auf diese Staaten und zeigen, dass das nicht akzeptabel ist.
Herr Töresson, es gibt ja auch immer mal wieder in der Diskussion das Argument, mit einem Land wie der Türkei kann man sich eigentlich nicht einlassen, wenn man sich auch als wertebasiertes Bündnis darstellt, wie das ja auch aus deutscher Sicht oft so erklärt wird. Also die Türkei ist strategisch wichtig. Wir wissen, da gibt es die Meerengen zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer. Aber Menschenrechte, demokratische Werte, und da sind Sie jetzt dann praktisch künftig in ein und demselben Bündnis. Macht das Bauchschmerzen?
Das würde ich nicht sagen. Ich meine, wir sind ja schon in verschiedenen Organisationen gemeinsam mit der Türkei jetzt schon, an der UNO, OSZE und so weiter. Und ich denke, zwei Länder wie Schweden und Finnland können vielleicht diese politische Dimension stärken, also ein bisschen mehr Argumente für Menschenrechte auch bei Bündnispartnern. Aber ich muss auch sagen, diese Forderung von Präsident Erdogan kam ziemlich überraschend, weil wir hatten eigentlich positive Signale aus Ankara gehört, bis Erdogan dann erklärt hat, so einfach geht es nicht.
Frau Botschafterin, aus finnischer Sicht nochmal, also da sind ja jetzt auch gerade die Diplomaten gefragt, es gibt ja Kontakte, da geht es hin und her. Also was glauben Sie, wie geht Ihr Land jetzt mit diesem Konflikt um?
Na, es ist ja klar, dass wir sind Kandidaten, nicht NATO-Mitglieder. Also jeder Mitglied hat Recht, Fragen an die Kandidaten zu stellen. So, wir nehmen es ziemlich ruhig, sprechen natürlich in Ankara und in Brüssel mit unseren türkischen Kollegen über alle möglichen Einzelheiten, natürlich im Rahmen unserer Verpflichtungen betreffend Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Aber es ist ja klar, dass auch wir so sehr starke im Kampf gegen Terrorismus sind. Und es ist nicht nur so, dass wir als NATO-Mitglieder nur über die Sicherheit im Norden kümmern werden, sondern das ist so wirklich 360-Grad-Ansatz, wofür wir auch stehen. So, es sind auch Sicherheitsbedrohungen im Süden der Allianz. So, ja, wir müssen alles diskutieren.
Ja, lassen Sie mich noch mal konkret nachfragen. Es gibt ja konkrete Forderungen seitens der Türkei. Da sollen also Leute ausgeliefert werden. Und dann geht es darum, dass bestimmte Organisationen und Parteien verboten werden müssen. Also werden Sie auf irgendwelche Forderungen eingehen, Finnland und Schweden, oder bleiben Sie da knallhart?
Wir sind in einem Dialog. Ich möchte jetzt nicht spekulieren, was das Ergebnis sein wird. Aber wir sind ein Rechtsstaat. Das bedeutet schon gewisse Begrenzungen, wenn es um Auslieferung von Menschen zum Beispiel geht. Aber wir finden eigentlich, dass der Dialog recht konstruktiv ist. Wir hatten letzte Woche einen Besuch aus Helsinki und Stockholm auf Staatssekretärebene. Und ja, wir haben eigentlich auch gute Hoffnungen, dass wir diese Knoten lösen können. Und es sind ja nicht nur Schweden und Finnland, die diese Probleme haben. Das sind ja auch viele andere Bündnisländer. Wo die Türkei meint, das sind alles Unterstützer von Terrorismus und Kurden und so weiter.
Ja, ich frage nochmal konkret Sie beide, ist es trotzdem gut, dass die Türkei Mitglied der NATO ist, wo das so viele Probleme gibt, auch grundsätzlicher Art? Oder wäre es Ihnen lieber, die Türkei wäre da gar nicht drin, Frau Botschafterin?
Es ist gut, dass die Türkei Mitglied der NATO ist. Die strategische Lage der Türkei ist sehr wichtig für das ganze Europa.
Das teilen wir auch. Ja. Ja.
Frau Spellerberg, der russische Präsident hat gesagt, das wird Folgen haben, wenn diese beiden nordischen Länder der NATO beitreten. Was glauben Sie, ist da von russischer Seite zu erwarten?
Ich glaube, das wären am Ende Spekulationen, die relativ wenig bringen. Aber ich glaube, eine Sache, die wir lernen konnten in den letzten Wochen und Monaten, wenn wir uns den Verlauf des Angriffskrieges gegen die Ukraine anschauen, und was auch da an Drohgebärden stattgefunden hat, was Putin gesagt hat, auch in Bezug auf nukleare Drohungen, hatte bisher keine Folgen in Bezug auf die NATO. Deswegen gehe ich ehrlicherweise davon aus, dass das momentan mehr Reden ist als alles andere.
Teilen Sie diese Ansicht, Frau Dahmann?
Was wir im Moment schon sehen können als russische Reaktion, sind ja zum Beispiel auch Wirtschaftssanktionen, die beispielsweise Finnland getroffen haben, wenn ich mich recht erinnere. Was wir möglicherweise sehen könnten, wären so hybride Reaktionen, also irgendwie kleinere Grenzverletzungen oder irgendwie möglicherweise Cyberangriffe in der einen oder anderen Form, wobei man sich da auch fragen muss, was ist das Rational dahinter? Es wird weder Schweden noch Finnland jetzt davon abhalten oder dazu bringen, ihren Antrag wieder zurückzuziehen. Insofern kann man sich fragen, was das bringen soll.
Wenn ich ganz kurz einhaken darf, zum Beispiel gerade was die Grenzverletzungen angeht, also gerade zum Beispiel Luftraumverletzungen sind ja durchaus auch jetzt schon zu beobachten. Deswegen finde ich, ist es da auch immer wichtig zu schauen, was dann tatsächlich die Folge davon wäre und was Putin so oder so machen würde.
Genau. Und sozusagen, um auf die militärische Ebene zu kommen, da halte ich es auch für nicht sehr wahrscheinlich, dass da jetzt konkret konventionelle Angriffe zu erwarten sind, denn Russland konzentriert sich oder muss sich auch militärisch auf die Ukraine konzentrieren und hat, glaube ich, im Moment nicht groß die Kapazitäten, jetzt noch in Finnland oder Schweden anzugreifen. Aber natürlich, das muss man immer natürlich dazu sagen, es ist eine Atommacht, die auch mit Atomwaffen gedroht hat. Gerade im März mit sehr vielen potenziell eskalierenden Aussagen, es ist jetzt wieder so ein bisschen zurückgegangen, aber das muss man natürlich ernst nehmen. Das ist eine, auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, ist das Risiko immer noch sehr hoch. Denn sollte es zum Atomwaffeneinsatz kommen, dann wäre das natürlich dramatisch, egal auf welchem Gebiet.
Herr Botschafter.
Ja, ich wollte nur sagen, es ist auch interessant, was der gute Herr Putin letztlich gesagt hat. Nämlich, der Beitritt sieht er nicht als große strategische Gefahr. Es kommt darauf an, was danach kommt. Wird die NATO dann Verbände stationieren, kommen Raketen? Also der hat es sozusagen verschoben, diese Drohung. Und das ist natürlich vielleicht clever von ihm, weil er weiß, er kann das jetzt nicht stoppen, aber er kann vielleicht dann das Endergebnis beeinflussen.
Genau, so wir sind auch an allerlei Bedrohungen bereit, auch früher schon gewesen, sei es militärische oder Luftraumverletzungen oder Cyber- oder hybride Angriffe, inklusive zum Beispiel Migranten als eine hybride Waffe oder Informationsoperationen, alles möglich. So, wir sind nicht blauäugig in dem Sinne, aber man muss sagen, dass gerade jetzt, es ist ruhiger eigentlich als üblich.
Frau Dahmann.
Wenn ich das richtig verstanden habe, werden Schweden und Finnland ja auch keine Atomwaffen auf ihrem Gebiet zum Beispiel stationieren und haben sich dafür ausgesprochen, keine dauerhafte NATO-Präsenz in Friedenszeiten auch im Land mitzuhaben, was ja durchaus auch als deeskalierendes Signal verstanden werden kann. Also sozusagen mit dem Versuch ein bisschen auch zuzugeben. Ja.
Ist es das vielleicht, Frau Schwellerberg, schon, was Putin damit auch so gemeint hat, was der Botschafter zitiert hat? Also man wird sehen, was die NATO da konkret macht.
Ich denke, das kann durchaus auch im Interesse Russlands sein, aber ich denke, die Motivation für Schweden und Finnland, sagen Sie gerne, ob es stimmt ja. oder nicht, ist ja eben nicht primär die Deeskalation, sondern das eine ist, dass die ihre Sicherheit auch so sehr gut gewährleisten können und das andere ist natürlich auch die Einschätzung, inwieweit Atomwaffen überhaupt zu einer Sicherheit beitragen. Also es gibt ja jetzt auch im Juni die Atomwaffenverbotsvertragsstaatenkonferenz, wo sie auch als BeobachterInnen dabei sein werden, genauso wie Deutschland. Und das zeigt ja auch ein geteiltes Verständnis, dass Atomwaffen am Ende eben nicht zu Sicherheit beitragen. Mhm. Und ich denke, das ist viel eher die Motivation dahinter, als jetzt Putin signalisieren zu wollen, mach dir mal keine Sorgen, wir sind nur halb dabei. Und ich meine, das ist auch ja, das, was ich ja gerade eben schon angesprochen hatte. Ich glaube nicht, dass dieses wir tun etwas, die NATO tut etwas und Putin reagiert. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
Aber ist es nicht, Frau Botschafter?
Und das ist eigentlich für uns jetzt überhaupt keine aktuelle Frage, weil die sind nicht Fragen in Beitrittsgesprächen, sondern die sind souveräne Beschlüsse der NATO-Mitglieder, aber wie zum Beispiel Norwegen das getan hat. So, gerade jetzt werden wir uns selbst keine Begrenzungen.
Ja, aber es ist ja trotzdem aus meiner Sicht zumindest eine spannende Frage. Eskalation kann ja nicht dauerhaft also gut sein. Das muss man ja in Frage stellen. Wo soll es denn hinführen? Wir haben das ja alles erlebt. Also die Älteren erinnern sich, die 60er, die 70er, die 80er Jahre, da gab es Phasen der Entspannung, da gab es Phasen, in denen es zwischen den damals noch vorhandenen Blöcken im Osten und im Westen richtig krachte, wo man auch nicht sicher sein konnte, dass sich daraus nicht irgendein tatsächlicher militärischer Konflikt entwickeln kann. Und wenn es vielleicht auch vielleicht nur ein Irrtum war, weil immer mehr Atomwaffen bergen die Gefahr, dass da Dinge passieren kann, die vielleicht wirklich keiner will, aber die dennoch stattfinden. Also an Deeskalation jetzt schon zu denken, kann doch kein Fehler sein, Frau Dahmann.
Ja, da muss ich sozusagen als Vertreterin eines Friedensforschungsinstituts natürlich zustimmen, ganz grundsätzlich. Also ich glaube, man muss im Moment besonders darauf achten, wie man dieses Verhältnis von Abschreckung und Abrüstung ist vielleicht das falsche Wort, aber wie man das im Moment gestaltet, wie sehr man wirklich auf Eskalation setzt oder eben dann doch auch noch andere Signale setzt. Und ich finde, das sehen wir ja auch durchaus. Also wenn wir uns die Rede von Biden angucken, von vor einigen Tagen, gab es da auch klare Signale, bis wohin man gehen will, was man nicht möchte und so. Also ich glaube, da reagiert der Westen aus meiner Sicht auch relativ sinnvoll und nüchtern.
Frau Schmellerberg und dann nochmal die beiden Botschafter, bitte.
Genau, ich finde es auch ganz wichtig, wenn eben über Eskalation oder auch Provokation gesprochen wird, wird ja auch häufig, wenn in die Vergangenheit geblickt wird, dann die NATO-Osterweiterung quasi schon als Provokation wahrgenommen. Und ich glaube, das sind aber eigentlich Parallelen, dass es ja eben keine Eskalationen keine Provokationen sein sollen, sondern dass es ja die souveräne Entscheidung eines jeden einzelnen Staates ist, welchem Bündnis ein Staat eben jetzt beitritt. Und dass natürlich Putin, Russland das wahrnehmen, wie sie das möchten. Aber auch da, ich finde es total wichtig, nicht komplett ohne Bewusstsein für Risiko zu agieren. Und das ist super wichtig, da nicht gedankenlos in Gefahren und in Aufrüstungsspiralen zu kommen. Aber ich finde, darüber reden wir gerade gar nicht. Also ich finde, das ist nicht das Szenario, in dem wir uns gerade bewegen.
Ja, ich wollte auch nur betonen, dass Schweden hat ja erklärt, dass wir keine permanente Stationierung oder gar keine Stationierung von Atomwaffen in Schweden wollen. Das wäre für uns politisch unmöglich. Das würden wir nie durchkriegen. Das würde vielleicht zu einer Revolution führen in Schweden. Also das hat nichts mit Putins Drohungen zu tun, sondern das ist eine ganz eigene Entscheidung. Und wir wollen ja diese nukleare Abrüstung weiter vorantreiben. Wir arbeiten gerade sehr eng mit Deutschland zusammen in der Stockholmer Initiative und versuchen für die NPT-Konferenz schrittweise.
Worum genau geht es da?
Atomare Abrüstung, nicht ja. Verbreitungsvertrag, genau. Und da sind Schweden und Deutschland sozusagen Co-Chairs. Und das ist für uns, das bleibt enorm wichtig. Wir werden diese Konvention wahrscheinlich nicht beitreten, aber wir gemeinsam mit Deutschland sind Beobachter. Ich glaube, Norwegen auch jetzt inzwischen. Ja. Also ja, Atomwaffen bleiben. Das ist, wir wissen, dass es ein Teil von der Abschreckung ist und da haben wir kein Problem, aber das bleibt für uns heikel, ja. Sozusagen.
Frau Sipilän.
Eine Sache, wie Frau Spellenberg gesagt hat, so, wir sollten nicht über Eskalation reden. Das ist die Narrativ Putins und wir sollten das nicht wahrnehmen. Da gibt es keine gegenseitige Eskalation, da gibt es jetzt einen furchtbaren Krieg mitten in Europa, so Angriffskrieg Russlands. Und die NATO ist eine Verteidigungsallianz. Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens ist kein Nullsummenspiel. Das gibt mehr Sicherheit, nicht nur für uns, aber für das ganze Europa und für das transatlantische Bündnis. Wir eskalieren nicht, wir möchten gar nicht darüber sprechen. Wir sollen alles zu tun, dass wir die Ukraine unterstützen und so möglichst bald den Krieg beenden können.
Frau Spellenberg.
Genau, ich wollte gerne noch kurz bei den Atomwaffen und der nuklearen Abrüstung einspringen, weil es da die zwei Verträge gibt. Das eine ist ja eben der Atomwaffenverbreitungsvertrag, der eben die Verbreitung verhindern soll, wo ja auch im Sommer die Konferenz ist über 4 Wochen. Und dann ja eben der bisschen bekanntere, glaube ich, Atomwaffenverbotsvertrag, wo wir am Anfang schon kurz drüber gesprochen hatten, wo wir eben als Beobachterstaaten lediglich dabei sein werden, während wir bei dem anderen ja als richtige Staaten dabei sind. Ja.
Dietmar Ringel begrüßt Sie heute aus dem Gemeinschaftshaus der Nordischen Botschaften in Berlin. Wir diskutieren über den geplanten NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands. Die Anträge sind abgegeben und wir stellen die Frage, mehr NATO, heißt das auch mehr Sicherheit? Mit dabei heute die Botschafterin Finnlands in Deutschland, Anne Sipiläinen, der schwedische Botschafter Per Töresson, Merle Spellenberg von den Grünen, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages und der Parlamentarischen Versammlung der NATO und Anja Dahlmann, Leiterin des Berliner Büros des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Eine interessante Geschichte ist gerade passiert. In Dänemark gab es eine Volksabstimmung darüber, ob sich die Dänen voll integrieren in die militärische Zusammenarbeit der Europäischen Union. NATO-Mitglied sind die Dänen ja schon von Anfang an. Jetzt ging es um die Frage EU. Und da haben die Dänen gesagt, mehrheitlich ja, sie wollen das. Es wird also so kommen. Aber interessanter Hintergrund ist, dass in der Debatte auch die Frage eine Rolle gespielt hat, können wir uns denn eigentlich immer auf die Amerikaner verlassen? Da gab es ja mal diesen Mr. Trump und keiner weiß, wie sich das weiterentwickelt. Und da ging es um die Frage, ob die Europäer nicht auch mehr tun müssten für die eigene Verteidigung, enger zusammenarbeiten. Sie, Schweden, Finnland, Ihre beiden Länder, treten jetzt gerade der NATO bei oder wollen das? Ist das ein Widerspruch oder wie ist das überhaupt mit dieser europäischen Verteidigung? Weiß da eigentlich noch jeder, was da los ist? Ich fange mal, Frau Dahlmann, mit Ihnen an.
Ja, also tatsächlich muss man sagen, die EU ist eben kein Verteidigungsbündnis und also hat keine kollektive Struktur zur Verteidigung. Wenn man das wollte, müsste man sicherlich in dem Bereich nicht nur kooperieren, sondern eine stärkere Integration vorantreiben. Und da hakte es ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer ziemlich. Insofern sehe ich das auch nicht, dass man da so eine Art von Struktur aufbaut, die mit der NATO vergleichbar wäre. Sicherlich ist es trotzdem sinnvoll, wenn man schon eine Beistandsklausel hat in seinen Verträgen, die dann auch irgendwie mit Leben zu füllen und sich da klar zu positionieren, wie das aussehen kann.
Aber offen gestanden, das überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz. Wir machen es, weil wir Europäer sind, aber im Grunde bringt es nicht viel, Frau Spellerberg. Also ist das nicht auch, wenn man alles doppelt macht, dann verliert man vielleicht die Übersicht? Sollte man es dann sein lassen? Gleich sagen, die NATO ist die zentrale Frage. Wie sehen Sie es?
Das sollte man auf keinen Fall sein lassen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die NATO und die Europäische Union auch mit der Sicherheitskomponente in keinem Fall ein Widerspruch sind, sondern eben eine Ergänzung. Und dass es daher eben auch wichtig ist, dass zum Beispiel jetzt der strategische Kompass der EU und das strategische Konzept der NATO, die ja beide in diesem Jahr neu geschrieben wurden und werden, eben auch miteinander abgestimmt sind und da eben gut zusammenpassen. Genauso wie dann noch auf nationaler Ebene die Sicherheitsstrategie in Deutschland. Und ein Punkt zur EU wurde ja gerade schon angesprochen, dass das einfach da keine institutionalisierte Ebene gibt, in der das passiert. Ich glaube, dass alles Transatlantische für uns unfassbar wichtig ist, aber wir müssen gleichzeitig eben auch mit dem Szenario rechnen, dass eben entweder Trump selber oder jemand, der ihm sehr ähnlich ist, wieder an die Macht kommen kann. Und dann müssen wir im Zweifel eben auch selber in der Lage sein, Landes- und Bündnisverteidigung bestreiten zu können.
Ja, aber geht denn das, wenn man sich auf die Amerikaner verlässt? Und amerikanische Interessen sind ja auch nicht immer eins zu eins identisch mit europäischen Interessen. Die Amerikaner sind weltweit engagiert, also die großen Militäreinsätze, man kann auch sagen Kriege, in denen die Amerikaner beteiligt waren, da waren nicht alle Europäer begeistert und haben auch nicht alle mitgemacht. Also dann doch mehr europäisch, um vielleicht auch gemeinsam mal gegenhalten zu können, wenn europäische Interessen anders definiert werden als amerikanische?
Ich glaube, es ist am Ende ein Balanceakt. Ich glaube, dass es wichtig ist, weiterhin mit der USA und dem transatlantischen Bündnis zusammenzuarbeiten. Das sehen wir jetzt ja eben gerade auch an dem NATO-Beitrittswunsch und trotzdem aber eben sich nicht 100%ig darauf verlassen zu können.
Herr Töresson, Sie sind ja eng verbunden, Schweden und die Vereinigten Staaten. Das ist ja jetzt nicht neu, dass die auch eng beieinander sind. Aber trotzdem, immer der gleichen Meinung ist man vermutlich auch nicht. Also doch auch europäische Interessen betonen?
Natürlich gibt es europäische Interessen und ich glaube, es gibt eine Einigkeit in Europa. Wir müssen mehr für unsere eigene Sicherheit tun. Und die meisten europäischen Staaten sind gerade am Aufrüsten oder haben entschieden, wesentlich mehr für die Verteidigung auszugeben. Aber es gibt keine Alternative zu der transatlantischen Zusammenarbeit im Moment. Da sind wir Jahre noch weg. Aber was die EU jetzt tut mit dem strategischen Kompass, mit den verschiedenen Projekten, ist alles gut. Aber das ist halt komplementär. Das ist nicht ein Ersatz oder eine Alternative zur NATO, sondern wirklich komplementär.
Ich will noch mal ein kleines bisschen sticheln. Der französische Präsident hatte vor einigen Jahren, als Trump amerikanischer Präsident war, die NATO als hirntot bezeichnet. War das mal so ein Ausrutscher eines großen Staatsmanns oder ist da doch was dran, dass die NATO sich dann doch immer wieder auch die Frage stellen muss, wofür sind wir da, was sind unsere Prinzipien? Und wenn das nicht funktioniert, dann ist sie im Hirntod.
Das war damals eine interne NATO-Diskussion, so das werde ich kommentieren. Aber man sieht ja jetzt, wie stark und einig die NATO ist, mit der Ukraine zu unterstützen auch und die Lage in Europa zu analysieren. Und
Frau Spellerberg.
Genau, ich finde, meine Kollegin im Europaparlament, Hanna Neumann, hat das sehr, sehr treffend formuliert, indem sie gefragt hat oder gesagt hat, dass Putin revived brain dead NATO. Also wahrscheinlich hatte Putin nicht gedacht, dass das passiert. Ich denke, das ist ganz zutreffend.
Frau Botschafterin, eine Frage noch. Wir haben jetzt viel über Militärisches gesprochen, aber Finnland hat ja auch enge wirtschaftliche Beziehungen zu Russland. Zumindest bis jetzt sind Nachbarstaaten, die Finnen haben sich wirtschaftlich in Russland engagiert. Da hat man eine Schnellzugstrecke gebaut zwischen Helsinki und St. Petersburg. Da gibt es Menschen, die sich gegenseitig besuchen. Da haben tausende Russen Ferienhäuser in Finnland. Ist damit jetzt Schluss? Ist das jetzt ein neuer eiserner Vorhang?
Nein, keine eiserne Vorhang. So, wir sind ja Nachbarländer und müssen bestimmte Fragen betreffend Grenzübergänge und so weiter auch in der Zukunft zusammenarbeiten. Aber das ist ja klar, dass mit so einem Nachbarn, die überhaupt die internationalen Verträge deutlich abruft und so agiert wie jetzt, kann man die Zusammenarbeit nicht weiterführen wie bis jetzt. Aber das ist eigentlich nicht wahr, dass so zum Beispiel Russland für uns wirtschaftlich wichtig gewesen wäre, weil schon spätestens seit 2014 mit Krim und Donbass sind die Wirtschaftsbeziehungen runtergegangen. Und schon bevor dem Krieg war der Anteil der Russland in unserem Gesamtexporten nur 5%.
Herr Botschafter, in Deutschland wird gerade ein Sondervermögen, wie es heißt, also der Staat verschuldet sich zusätzlich um 100 Milliarden Euro, um die Bundeswehr aufzurüsten. In ganz vielen Ländern wird gerade nachgelegt bei der Rüstung. Wie ist das in Schweden? Passiert da auch was?
Ja, und zwar seit vielen Jahren. Also wir hatten ja so viel abgerüstet nach dem Ausbruch des ewigen Friedens Anfang 90er Jahren. Und genau wie in Deutschland uns auf Einsatzverbände fokussiert. Aber seit Georgien, aber vor allem seit 2014 investieren wir wieder viel. Wir haben Wehrpflicht wieder eingeführt und wir wollen jetzt das 2%-Ziel so bald praktisch möglich erreichen. Also innerhalb von den nächsten 4-5 Jahren, denke ich. Und das ist jetzt unumstritten in Schweden. Das müssen wir tun. Und das ist nicht nur, weil wir NATO beitreten wollen, sondern wir haben das eingesehen. Wir brauchen das. Wir haben das vernachlässigt.
Aber das hat ja auch Folgen. Also wir spüren das ja auch in Deutschland schon. Das Sondervermögen gibt es noch gar nicht. Aber die Inflation geht nach oben, die Energiepreise steigen. Viele Menschen fragen sich, wie kriegen wir das bezahlt unterm Strich? Also soziale Spannungen sind durchaus möglich. Ist da in Schweden alles ruhig und still und da passiert nichts?
Es gibt immer Diskussionen. Die wirtschaftliche Entwicklung im Moment ist ganz gut. Niedrige Arbeitslosigkeit und die Energiepreise und die Inflation ist nicht so hoch wie in Deutschland zum Beispiel. Ich glaube, wir liegen bei 6%. Aber klar, das muss man immer. Aber mit dem Krieg in der Ukraine ist es der Bevölkerung klar. Also es gibt eigentlich mit ein paar kleinen Ausnahmen niemand, der sagt, wir sollten nicht mehr in unsere Verteidigung investieren. Das gilt als fast am wichtigsten. Klar müssen wir die sozialen Fragen und so weiter lösen. Aber solange der Wirtschaft noch gut läuft, glaube ich, werden wir diese Diskussionen nicht sehen.
Ist das in Finnland ähnlich?
Ja, genau. Das ist eigentlich das nordische Modell. So. Für uns sind die Sicherheit unserer Bevölkerung und die soziale Sicherheit keine Gegenteile, weil wir wollen beide.
Frau Dahmann, in früheren Zeiten ging es immer um die Frage des militärischen Gleichgewichts. Da wurden Rüstungskontroll, einzelne Abrüstungsverträge auch beschlossen. Immer hat man da gefeilscht, wie viel hat die eine, wie viel hat die andere Seite. Es war relativ einfach, es war auch nicht einfach, aber trotzdem, einfach. Es gab die beiden Blöcke. Heute gibt es diese große NATO, es gibt Russland und es gibt andere große Player. Es gibt China, es gibt andere Staaten im Nahen und Mittleren Osten. Ist Gleichgewicht noch ein Thema?
Gleichgewicht, ja, wird wahrscheinlich schwierig bei so vielen Akteuren tatsächlich, aber nichtsdestotrotz, also wenn man über Rüstungskontrolle und Abrüstung spricht, spielt das natürlich rein, wer rüstet vielleicht wie viel ab, was ist irgendwie da vertretbar und was nicht. Und da spielt gerade China natürlich eine große Rolle. Es ist mittlerweile die drittgrößte Atommacht, also zwar weit hinter Russland und den USA, aber vor Frankreich. Und es ist auch ganz klar, dass es keine neuen Abrüstungsverträge im Bereich des Nuklearen wahrscheinlich geben wird ohne China dabei. Das wird signalisieren die USA auch hin und wieder mal. Also Europa hat sicherlich ein größeres Interesse daran, wir sprachen vorhin drüber, Interessenlagen, dass Russland und die USA Abrüstungsverträge haben als die USA mit Russland, denn die wollen China mit reinholen. So. Und das wird, glaube ich, eine der großen Herausforderungen sein von den traurigen Resten der Rüstungskontrollarchitektur, die aufsammeln.
Lohnt es sich überhaupt darüber jetzt schon zu sprechen? Vielleicht denken einige, was ist das für ein Thema? Das ist gar nicht aktuell. Aber ich habe es bewusst angesprochen, denn zurzeit geht es um Aufrüstung. Ja, da wird draufgepackt und man kann davon ausgehen, andere tun es auch. Und wenn wir uns die Rüstungshaushalte anschauen, schon lange bevor dieser Krieg in der Ukraine begonnen hat, die Rüstungshaushalte haben Rekordwerte erreicht. Also muss man da, Frau Spellerberg, Frau Sie auch als Grüne ganz speziell, muss man da vielleicht doch schon jetzt mal auch ein Auge drauf haben, dass die nicht außer Kontrolle geraten?
auf jeden Fall. Ich glaube, das Erste ist auch nochmal wichtig. Bei dem desolaten Zustand, in dem die Bundeswehr ist, ist es tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht nur, um irgendeine Phrase zu wiederholen, keine Aufrüstung, sondern wirklich eine Ausrüstung. Und ich finde es aber total wichtig, gerade weil Sie den haushalterischen Aspekt auch angesprochen haben, und Sie hatten es auch schon kurz angerissen, eben nicht die Sicherheit in einem engeren militärischen Sinne oder auch noch, wenn man Cybersicherheit, Zivilschutz mit reinnimmt, gegen soziale Sicherheit auszuspielen. Ich finde es richtig, dass wir jetzt in die Bundeswehr investieren, weil da einfach in den letzten Jahren so unfassbar schlecht gewirtschaftet wurde, dass die Bundeswehr in einem katastrophalen Zustand ist. Nicht nur in Bezug auf Großgerät, sondern auch was die persönliche Schutzausrüstung angeht. Und gerade bei einer Parlamentsarmee kann ich das als Abgeordnete, nicht mal, weil ich im Verteidigungsausschuss bin, sondern generell nicht verantworten. Und trotzdem finde ich es aber gerade wichtig, nicht nur, weil jetzt Cybersicherheit zum Beispiel über den normalen Haushalt laufen wird, sondern weil ja die ganzen Herausforderungen, Inflation, die Energiepreise, damit steigende Kosten im Raum stehen und ja auch noch weiter Thema bleiben werden, halte ich das für nicht verantwortbar, weiter an der Schuldenbremse weiterzuhalten, weil genau dann diese Dinge eben zu kurz kommen würden. Also es muss entweder weiter die Schuldenbremse ausgesetzt werden oder wir müssen auch einfach über die Einnahmenseite beim Staat sprechen, zum Beispiel über eine Übergewinnsteuer oder ähnliches, weil es am Ende eben nicht sein darf, dass wir aufgrund Ausgaben für das Militär bei anderen Dingen sparen. Und das ist ja schon nur die nationale bzw. die NATO-Komponente. Da sind ja die Aspekte von Sicherheit in einem globalen Kontext, was langfristig ja auch unfassbar wichtig ist, sowohl natürlich aus einem Werteinteresse und von Menschenrechten, aber auch aus einem Sicherheitsinteresse, wenn wir über humanitäre Hilfe, über Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Auch da brauchen wir einfach weiter Mittel. Und deswegen ist da meine Position ziemlich klar.
Ich frage nochmal nach, auch Sie beide, Frau Botschafterin und Herr Botschafter, wenn wir jetzt über Militärbudgets sprechen, das sind ja immer so allgemeine Dinge. Ja, die NATO muss stärker werden. Deutschland beschließt, die Bundeswehr, die lange vernachlässigt wurde, besser auszurüsten. Es geht aber auch um neue Waffensysteme. Es geht um Kampfdrohnen, also wo irgendjemand in einem Büro sitzt und Krieg führt und eine Maschine den Krieg erledigt. Es geht um die Frage, was passiert eigentlich im Weltraum? Was ist denn mit den vielen Satelliten, die da kreisen? Kümmert sich da eigentlich jemand drum? Oder sind wir jetzt nur darauf bedacht, Stärke zeigen? Herr Botschafter.
Ja, ich glaube, wir sehen das ein, wenn wir beitreten. Das wird dann auch eine Aufgabenverteilung geben, wo wir wahrscheinlich bei der Luftwaffe mit U-Booten und so weiter gefragt werden. Aber das wird auch, also ein schwedischer NATO-Beitritt wird auch eine engere Kooperation im Weltall möglich machen. Wir haben ja in Kiruna im Nordschweden die einzige feste Installation für Satelliten-Launches. Und das wird natürlich auch interessant für andere NATO-Staaten. Und Schweden hat eine ganz starke Rüstungsindustrie und die wird, soweit ich beurteilen kann, weiterhin erfolgreich sein.
Meine Frage war ja doch eher in die andere Richtung, ob es da auch Bedenken gibt bei Dingen, die wir alle vielleicht auch gar nicht mehr überblicken können. Sie haben es jetzt so geschildert, Schweden hat da auch einiges zu bieten an Militärtechnik, aber wird Ihnen da manchmal auch ein bisschen bange, wenn man sich überlegt, wohin kann das noch führen?
Es wäre doch wunderschön, wenn wir eine Welt hätten, wo wir das nicht brauchen würden. Aber das haben wir leider nicht. Und im Moment, und ich glaube, in den nächsten 5 Jahren wird die Regierung in Russland sich nicht groß verändern. Auch wenn Putin wegtreten würde, da kommt jemand sonst. Also im Moment ist es notwendig. Auf die Dauer wäre es natürlich schön, wenn das nicht sein würde.
Mit Blick auf die Uhr, Frau Dahlmann.
Genau, um dann noch mal ganz kurz anzusetzen, wer denkt noch irgendjemand über Abrüstung, Rüstungskontrolle nach? Ja, zum einen die Forschung und also die Friedensforschungsinstitute zum Beispiel und auch wir am IFSH. Aber natürlich sitzen auch im Auswärtigen Amt genug Menschen, die den ganzen Tag über Rüstungskontrolle nachdenken und schauen, was da noch möglich ist, auch zum Beispiel im Bereich der humanitären Rüstungskontrolle, also anderes Feld. Und ich gehe auch davon aus, dass das auch im Rahmen der nationalen Sicherheitsstrategie noch mal ein prominentes Thema wird, denn also unwichtig ist es ja nicht, es ist nur gerade sehr schwierig.
Das war das Inforadio Forum, heute aus dem Gemeinschaftshaus der Nordischen Botschaften in Berlin. Mehr NATO, mehr Sicherheit war die Frage. Es ging um den angestrebten Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO. Mitdiskutiert haben Anne Sipiläinen, Botschafterin Finnlands in Deutschland, der schwedische Botschafter Per Töresson, Merle Spellerberg von den Grünen, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages und Anja Dahlmann, Leiterin des Berliner Büros des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik Politik an der Universität Hamburg. Herzlichen Dank für die interessante Debatte. Danke Ihnen hier im Saal, dass Sie dabei waren, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio. Das Forum.